Ja, können wir anfangen? Vorweg noch zwei Ankündigungen. In der Pause gegen 5 wieder können Sie sich für morgen in 5+1 Gespräche eintragen. Ich habe mal nachgezählt, also 50 von Ihnen im Schnitt habe ich kennengelernt. Ich denke, ich komme mit dem morgigen Nachmittag aus. Das dürften gar nicht mehr so viel sein. Also, wenn Sie noch Interesse haben, kommen Sie in der Pause her für Dienstag, den 1. Dezember. Und wer nicht kann, so wie heute das auch schon einer Kommilitonin passiert ist, geht dann natürlich auch das Kennenlernen in der Sprechstunde. Ja, zweite Ankündigung. Morgen 17 Uhr werde ich im besetzten Audi Max eine Vorlesung zum Thema die Rolle der Professorenschaft beim Scheitern deutscher Hochschulreformen halten. Sie sind herzlich eingeladen dazu. Warten Sie erst mal ab, was ich da sage. Okay, wir sind bei der Reziprozitätsnorm. Mit Gabe und Gegengabe habe ich letztes Mal passend zur beginnenden Weihnachtszeit aufgehört. Wo sich solche Reziprozitäten, Gabe und Gegengabe, zu Mustern verdichten, da reden wir von sozialen Rollen und damit mache ich jetzt weiter, soziale Rollen. Der Begriff Rolle kommt bekanntlich aus der Theaterwelt. Schauspieler spielen Rollen, das heißt, auf der Bühne sind sie nicht frei, normalerweise frei zu tun und zu lassen, was sie gerade wollen, sondern sie folgen einem Skript, in dem Text, Sprache und Verhalten vorgegeben ist. Und zwar so vorgegeben, dass sozusagen der einen Rolle eine andere Rolle entspricht. Das heißt, soziale Rollen sind immer mindestens auf zwei Personen bezogen und die ganze Sache funktioniert auch nur, wenn ein Zuschauer dabei ist, wenigstens einer, der das sieht. Wir sind wieder bei dreien. Der Begriff der sozialen Rolle gehört in das Kapitel soziale Normen aus dem einfachen Grunde, weil mit Rollen Verhaltenserwartungen als Gegengaben verbunden sind. Also ich in der Rolle als Hochschullehrer erwarte von Ihnen, dass Sie mir in dieser Vorlesung Ihre Aufmerksamkeit schenken, wie man so sagt, Aufmerksamkeit schenken. Ne? Sie in der Rolle als Studierende der Soziologie erwarte von Ihnen, Sie erwarten von mir, dass ich Ihnen eine möglichst gute Soziologie darreiche. Nicht diese Bewegung von Gabe und Gegengabe, Reziprozität auf der Ebene der Rollen kann natürlich auch ins Stocken kommen. Also wenn ich Ihren Rollenerwartungen nicht mehr entspreche, was machen Sie? Bleiben Sie weg vielleicht? Wenn Sie meinen Rollenerwartungen nicht entsprechen, ja was dann? Bleibe ich dann auch weg? Wechsle ich meinen Beruf, weil ich dann hier vor leerem Hörsälen bin. Wir können das ja einfach mal durchspielen. Also ich entspreche nicht mehr Ihren Rollenerwartungen. Dann gehen Sie entweder, wenn Sie die Chance haben, zu einem Kollegen oder Sie wechseln das Fach oder Sie wechseln die Universität oder Sie sagen, wenn Ihre Rollenerwartung von Studium keine Entsprechung findet, sagen Sie, also ich habe mich geirrt, die Uni ist doch nichts für mich. Sie hätten aber auch noch andere Möglichkeiten. Sie können da bleiben und den Part, den ich spiele, kritisieren. Sie können mein Rollenverständnis von einem Soziologen thematisieren und wenn ich dann stur an meinem Skript festhalte, allenfalls irgendwelche Sanktionen an die Wand male oder den Untergang der Wissenschaft oder des Abendlands beschwöre oder mich stur stelle, dann verletze ich ja auch eine bestimmte Reziprozitätsnorm, nämlich die Norm, eine Thematisierung zu erwidern, eine Infragestellung zu beantworten. Nicht? Grundsätzlich in Konflikten haben Menschen immer zwei Möglichkeiten. Exit, sie gehen raus, or voice, sie machen den Mund auf und sagen was. Das gilt für alle sozialen Situationen, exit or voice. Wenn Sie Ihren Alltag durchgehen, werden Sie feststellen, wie oft Sie vor diesen Entscheidungen stehen, Exit or Voice. Ich kann natürlich auch Ihre Thematisierung meines Rollenverständnisses dann mit einer Gegengabe beantworten und kann sagen, gut, setzen wir uns zusammen, ich lasse mit mir über mein Rollenskript reden und verhandeln. Und wie Sie sich sicher denken können, werde ich dabei auch die Bereiche zur Sprache bringen, in denen Sie unter Umständen meinen Rollenerwartungen an Sie nicht entsprechen. Das heißt, auf Ihre Thematisierung meiner Rolle antworte ich mit einer Thematisierung Ihrer Rolle. Genauso kann es natürlich umgekehrt laufen. Sie haben keine Probleme mit meiner Rolle, aber ich welche mit Ihrer. Ich muss dann auch nicht wegbleiben, Exit-Option oder den Beruf wechseln, sondern kann anfangen, Ihr Rollenverständnis von Soziologie studieren, thematisieren. Also, langer Rede, kurzer Sinn. Soziale Rollen sind typisierte Reziprozitäten und die können thematisiert werden. Das ist der entscheidende Punkt. Thematisiert, wir können darüber reden. Experimentelles Theater macht das ja auch. Dann ruft einer und sagt, hey, wie spielst du deine Rolle da? Mach das doch anders und so. Das geht natürlich nicht bei einer ordentlichen Molière- oder Shakespeare-Aufführung experimentieren. Rollenerwartungen können auch neu ausgehandelt werden. Und zwar über Gespräche oder, wie wir sagen, kommunikative Prozesse der Verständigung. Und wenn wir nochmal einen Blick auf Strukturtheorien zurückwerfen, dann kann man sagen, wenn etwas thematisiert wird, worüber bisher nicht gesprochen wurde, so handelt es sich strukturtheoretisch gedacht um ein Ereignis. Etwas wird Thema, was bisher kein Thema war. Würde man strukturtheoretisch daran gehen, ein Ereignis. Also soziale Normen sind auf dem Wege der Thematisierung von sozialen Rollen und der Verständigung veränderbar. Und veränderbar meint hier, auf der Basis der Reziprozität, der Gegenseitigkeit, ist es möglich, eine Modifikation der Rollenskripte zu erreichen. Und das schließt da in vielem an, was wir vom symbolischen Interaktionismus her kennen. In dieser Interaktion können Normen verändert werden. Das ist auf den ersten Blick vielleicht nicht viel. Ein geringer Spielraum kann sein. Bevor ich aber da direkt weitermache und auf Grenzen der Verständigung zu sprechen komme, möchte ich noch ein paar Bemerkungen zum Rollenbegriff machen. Der ist ja sehr populär, nicht nur in der Soziologie, sondern weit über die Soziologie hinaus ist die Rede von sozialen Rollen. Es gibt einen klassischen Text dazu, den ich Ihnen empfehlen kann, Hans-Peter Dreizel, Die gesellschaftlichen Leiden und das Leiden an der Gesellschaft, ein pathetischer Titel, Vorstudie zu einer Pathologie des Rollenverhaltens, sehr viel gelesen, bis heute eine sehr gute Darstellung. Ein großer Teil der soziologischen Literatur zum Rollenbegriff, wenn Sie auf die stoßen, vor allen Dingen die Älteren dazu, die haben sich auf Fragen konzentriert, die doch sehr geeignet war, überhaupt den Normcharakter soziale Rollen zu verdecken. Man fragte nämlich vorrangig immer nach dem, was sich denn hinter den Rollen, hinter den Masken, hinter den Skripten wohl verbergen könne. Das Thema lautete dann Individuum und Rolle. Und das war zeitweise ein solches Modethema, dass mein Lehrer Hans-Paul Barth in der Vorlesung immer sagte, jetzt machen wir wieder Rolle vorwärts und Rolle rückwärts. Man fragte sich damals, wie viele Rollen wohl ein Individuum haben könnte und vor allen Dingen, wo es selbst dabei bliebe. Also von Rollen können wir sprechen, nur um das zu identifizieren, immer dann, wenn wir dieses kleine Wörtchen als benutzen. Als. Also in der Formulierung ich als und so weiter. Ich als Hochschullehrer, ich als Radiohörer, ich als Familienvater, ich als Vereinsmitglied, ich als Verkehrsteilnehmer und so weiter. Und lange Zeit hat sich die Rollentheorie damit der Frage herumgeschlagen, wo bleibe ich denn bei all diesen Rollen? Gibt es vielleicht hinter allen Rollen noch eine besondere Rolle, irgendwie ich in der Rolle als Mensch? Oder wie das einer formuliert hat, ich in der Ich-Rolle. Sie merken, da ist eine gewisse Schwierigkeit drin in diesen begrifflichen Verrenkungen. Ausweglosigkeiten. Denn was könnte das überhaupt sein, dass ich als ich jenseits aller Rollen, was könnte das sein? Nun, wenn wir den Begriff der sozialen Rolle von der Normentheorie her aufschließen, denke ich, so könnte man eigentlich drei Aussagen machen. Was könnte das sein? Ich als ich, jenseits aller Rollen, kann in dieser Bewegung Normen überschreiten. Das hatten wir ja schon, Verbot und Überschreitung. Und einer der wichtigen, verfemten Philosophen des 19. Jahrhunderts, Max Stirner, ein Fauxpas der Philosophiegeschichte, der hat das auf die dramatische Formel gebracht und gesagt, jedes Ich ist von Geburt an ein Verbrecher gegen den Staat, wobei Staat hier als Institution für soziale Normen steht. Also das könnte es sein, die Überschreitung, das ist das eine Moment. Und das zweite Moment, ich als ich, jenseits aller Rollen, kann in dieser Bewegung das produzieren, was wir schon besprochen haben, nämlich Ereignisse produzieren. Und wir sind ja jedes Mal verwundert und erstaunt, wenn jemand aus seiner Rolle fällt, wie wir sagen. Also die Erwartungen, die wir haben, wie er sich verhalten wird, wenn er da rausfällt, wenn er aus seiner Rolle fällt und vielleicht einfach mal ich sagt. Man könnte sagen, dieses Jenseits aller Rollen, das habe ich als ein Vermögen zur Plötzlichkeit, Überschreitung, Plötzlichkeit. Und schließlich, ich als ich, das dritte, jenseits aller Rollen, ich folge dann einer Bewegung der Distanzierung, die in einen Bereich führt, den wir vielleicht Einsamkeit nennen können. Ich fliehe in die Einsamkeit. Also ich denke, in diesen drei Phänomen, Überschreitung, Plötzlichkeit, Einsamkeit, müsste man weitersuchen, wenn man dieser Linie folgen würde, ein Ich als Ich jenseits der Rollen zu suchen. Und wenn Sie über diese drei Dinge nachdenken, Überschreitung, Plötzlichkeit, Einsamkeit, allen sozialen Zusammenhängen bereiten diese drei Phänomene Probleme. Da gibt es immer Probleme, wenn sowas passiert. Und je mehr in modernen Gesellschaften sich die Rollen ausdifferenzieren, verfeinern, verkomplizieren, umso mehr ist dann natürlich auch der subjektive Wunsch und vielleicht auch der objektive Bedarf an so etwas wie einem Ich als Ich. Und dieser Bedarf an Ich als Ich versteckt sich heute oftmals in der Rede von der sogenannten Identität. Eine Identität, der Begriff gehört hier auch hinein, die Identität. Nun, einige Ältere wissen schon aus anderen Vorlesungen, dass ich nun nicht zum Verein der Freunde der Identität gehöre. Bei Goethe heißt es, zwei Seelen wohnen, ach, in meiner Brust. Also ich persönlich halte das für entschieden zu wenig, zwei Seelen. Identität ist auch eigentlich gar nichts Besonderes. Sie müssen nur Ihren Personalausweis hervorziehen, dann wissen Sie, das ist die Identität. Identität darf auch nicht, denke ich, mit Selbstbewusstsein verwechselt werden, was noch wieder etwas anders ist. Man könnte sogar vermuten, dass Identität eigentlich das genaue Gegenteil von Selbstbewusstsein ist. Oder man könnte überlegen, ob es nicht so ist, dass gerade Selbstbewusstsein die Fähigkeit ist, eigene Identitäten zu relativieren, sich kritisch gegenüber Identitäten zu verhalten. Die Identität aufs Spiel setzen. Nun, es gibt Gegenargumente gegen diese Auffassung. Früher hat der Dorfpfarrer immer gesagt, aber an Glauben muss der Mensch haben. Und das finden wir in vielen Versionen heute wieder, da heißt es dann, aber wir brauchen doch eine Identität. Und wenn ich solche Sachen höre, dann denke ich immer dazu, dieser Wunsch nach einem Jenseits aller Rollen, der hat sicher auch bedrohliche Seiten. Nicht? Überschreitung, Plötzlichkeit und Einsamkeit sind gefährliche Sachen. Und um das Individuum festzustellen, dass es so etwas nicht macht, kann eben durchaus so etwas wie eine Identität brauchbar sein. Nicht, um ein Wort des Philosophen Hegel mal etwas abzuwandeln, könnte man sagen, hat der Mensch erstmal eine Identität, lässt er sich hernach gar manches gefallen. Also, wenn Sie sich dieses Beharren auf Identität mal überlegen, genauer ansehen, dann stellen Sie fest, dass das alles in dem Komplex soziale Normen hineingehört. Aber wir wissen ja inzwischen, dass soziale Normen eben auf dem Wege der Thematisierung und der Verständigung modifizierbar sind. Und wir kennen auch schon jetzt die Bereiche, in denen möglicherweise Grenzen der Verständigung liegen. Irgendwo in den Bereichen, wo es um Überschreitung, Plötzlichkeit, Einsamkeit geht. Ja, damit bin ich jetzt schon mit dem Punkt 4, Reziprozitätsnorm, zunächst soziale Rollen und dann das, was ich zum Schluss ausgeführt habe, ich oder ich als ich, bin ich eigentlich schon zu Ende und komme jetzt zum letzten Punkt mit dem etwas rätselhaften Titel Verständigung, böser Wille, schlechte Laune. Sie haben mich gefragt am Anfang der Stunde, wieso ich denn Habermas, zu dem ich jetzt komme, nicht unter Handlungstheorie, sondern unter Normtheorie behandle. Das will ich jetzt versuchen, ein bisschen aufzuklären. In dem Bereich der Normtheorie hat insbesondere der Soziologe Habermas Anfang der 80er Jahre ein Konzept vorgelegt, das ganz vorrangig auf dem Paradigma der Verständigung aufbaut. Verständigung. Das ist die berühmte Theorie kommunikativen Handelns, aus dem Sie im Rieder einige grausam zerschnittene Textstücke haben, denn das ganze Buch ist zweibändig und sehr dick. Die Tatsache, dass wir soziale Normen thematisieren können, Jürgen Habermas hat übrigens diese Formulierung, die Sie vielleicht noch aus der Schule kennen, etwas kritisch hinterfragen. Man soll etwas kritisch hinterfragen. Die hat er in den 70er, 80er Jahren in der Bundesrepublik populär gemacht. Also die Tatsache, dass wir soziale Normen thematisieren können, über sie sprechen können, hat Habermas auf die Idee gebracht, in der Sprache, im Sprechhandeln selbst, Normen zu untersuchen, die von unüberbietbarer Verbindlichkeit sind, Normen der vernünftigen Rede, die nun eine Art basale Garantie für so den fortlaufenden Prozess bei Menschen im Plural sind, der Reihe Normverbindlichkeit, kritische Normthematisierung, Verständigung, neue Normverbindlichkeit, neue kritische Thematisierung, Verständigung und so weiter abgeben. Und wenn Sie die Auszüge aus den über 1000 Seiten Theorie kommunikativen Handelns durcharbeiten, die im Rieder aufgenommen sind, so merken Sie, dass Habermas ja handlungstheoretisch einsetzt. Da fängt er an, er setzt handlungstheoretisch ein, er bezieht sich auf Max Weber, das, was wir gelesen haben auch, den wir vom sozialen Handeln her kennen. Aber wenn Sie weiterlesen, merken Sie, was ihn eigentlich interessiert, ist ja nicht alles mögliche Handeln, sondern diejenige Interaktion, die sich auf Konsens bezieht. Die verständigungsorientierte Interaktion und in diesem Orientiertsein, da ist sozusagen der Angelpunkt, weshalb es um soziale Normen geht. Weniger interessiert ihn die erfolgsorientierte Handlung, also Rational Choice, da geht er natürlich drauf ein, diskutiert das, aber das interessiert ihn nicht so. Verständigung, das interessiert ihn, verständigungsorientierte Interaktion und die Verständigung, sie läuft eben über Sprache. Und Habermas bedient sich hier in diesem Kontext der neueren Sprachtheorie, und zwar die von Austin und Searle. Austin, in dem Titel haben Sie eigentlich schon den Komplex sehr gut formuliert, How to do things with words. How to do things with words. Und bei Searle Speech Acts, das sind die Referenzpunkte, die er hat, die finden Sie auch in seinen Fußnoten angegeben. Beide Modelle, ich nenne das jetzt mal das Austin-Modell und das Searle-Modell, die sind etwas verschieden. Also wenn Sie im Reader mal gucken, Reader Seite 111 und auf der Originalpaginierung 389, da macht Habermas ja dann sehr deutlich, dass er zwar Austin einbezieht, das ist ja auch der ältere Text, aber dass sein Gewährsmann eigentlich Searle ist, Speech Act von Searle. Deshalb, damit Sie da nicht durcheinander kommen, ein paar Worte zu Austin, die Sie dann wieder vergessen können. Wir beziehen uns vor allen Dingen auch in der Klausur in der Hauptsache auf Searle. Also, How to do things with words, Klassiker der Philosophie geworden. Also, wie sprechhandelt man? Austin nennt drei Arten von Sprechakten. Erstens Lokutionäre, zweitens Illokutionäre, drittens Perlokutionäre. Und Sie hören das vielleicht schon, Sprechakttheoretiker sprechen ganz anders. Kann man auch schwer sprechen, die Sachen. Das liegt an der Sprechakttheorie. Das ist ja häufig so, dass Wissenschaftler sich Themen nehmen, mit denen sie selber Probleme haben. Es gibt ja viele Leute, die seelische Probleme haben, dann Psychologie studieren. Sprechakttheoretiker, die reden jetzt eben so, Lokutionäre, Illokutionäre, Perlokutionäre. Also Lokutionäre Sprechakte, das ist jetzt wie Vokabeln lernen. Nicht? Das ist Aussagesätze, in denen Sachverhalte ausgedrückt werden. Also heute ist Montag. Heute ist Montag. Illokutionäre Akte, bei Austin jetzt, sind Sätze, die neben oder außer dem, was sie an und für sich sagen, eine soziale oder kommunikative Beziehung herstellen. Also wenn ich dann Anfang der Vorlesung sage, wie schön, dass jemand die Tür zugemacht hat. Das ist ja etwas anderes als der lokutionäre Satz, die Tür ist aus Holz. Jetzt kommen wir das dritte Austin, das sind die perlokutionären Akte. Das sind solche, bei denen man handelt, indem man etwas sagt. Also, hiermit ernenne ich Sie zum Kassenwart unserer Rockband. Ich habe was gesagt und gleichzeitig gehandelt. Perlokutionär. Der Wirkungsaspekt spielt dabei eine große Rolle. Der Wirkungsaspekt. Diese Sprechakte können auch manipulieren, instrumentalisieren, strategische, erfolgsorientierte Dimensionen haben, das heißt Wirkungen in einem breiten Sinne kommen dabei an. Nun, Habermas wird sich nicht ganz, das merken Sie an diesen, er diskutiert das auch, aber letztlich nicht ganz an Austin halten. Er wird nämlich die perlokutionären Sprechakte in seiner großen Rubrik erfolgsorientiertes, strategisches, instrumentelles Handeln unterbringen und dann vom kommunikativen, verständigungsorientierten Handeln trennen. Also wie gesagt, in der Klausur müssen Sie nicht mit Austin arbeiten, das war jetzt nur als Hintergrundinformation. Sie unterscheiden mit Habermas einmal seine Referat Max Webers, erfolgsorientiertes, das heißt instrumentelles, strategisches Handeln. Da können Sie immer in Klammern Rational Choice hintersetzen, das ist ja damit gemeint. Das unterscheiden Sie von verständigungsorientiertem Handeln, von kommunikativem Handeln. Der für die sozialen Normen zentrale kommunikative Bereich, das ist der Grund, weshalb ich ihn jetzt unter Normen behandle, wird nun von Habermas mit Searle weiter aufgefächert. Also, Searles Sprechakte haben drei Wurzeln. Drei Bestandteile. Vielleicht lassen Sie immer ein bisschen Platz, dass Sie noch einen Satz dazwischen schreiben können. Weil ich dazwischen wollte ich dann die Habermasche Übersetzung schreiben. Also, wir machen es ganz langsam. Nicht zunächst propositionale Sätze oder in anderen Texten werden die auch assertorische Sätze genannt. Der propositionale Teil einer Aussage bezieht sich auf die Ebene der Kognition. Also assertorische Sätze in diesem Sinne, zum Beispiel, Mein beliebtestes Beispiel ist immer, gestern habe ich gesehen, wie Clara dem Otto die Zunge rausgesteckt hat. Die Frage bei so einem Satz, also bei diesem Bestandteil, kann ja eigentlich nur lauten, stimmt das oder stimmt das nicht? Das ist eine kognitive Angelegenheit, wahr oder falsch. Erzählst du mir Märchen oder war das in echt so? Propositionale Bestandteile der Sprechakte. Dann die zweite Linie, der illokutionäre Bestandteil von Sprechakten. Er bezieht sich auf Obligationen, Man nennt das auch performative Sätze in der Linguistik. Also wenn wir bei dem Beispiel bleiben, wäre das so ein Satz wie, also das, was Clara da gemacht hat, darfst du bei mir nicht tun. Ich verbiete dir, mir die Zunge rauszustrecken. Oder der Satz, ich verspreche dir, dass ich dir niemals die Zunge rausstrecken werde. Dieser Typus von Bestandteilen von Sätzen, die können ja nicht wahr oder falsch sein. Es geht nämlich überhaupt gar nicht um Wahrheit oder Falschheit, sondern es geht um die Setzung oder die Erfüllung von Normen, nicht? Von Versprechen und Verboten. Schließlich, letzte Linie, expressiver Bestandteil der Sprechakte, das bezieht sich auf den subjektiven Ausdruck. Also um bei dieser Szene zu bleiben, wären das so Aussagen wie, als ich dir neulich die Zunge rausgestreckt habe, hatte ich ein wahnsinnig tolles Gefühl der Befreiung, unbeschreiblich schön, ich habe mich echt cool gefühlt dabei, das musst du einfach verstehen. Nicht? Bei solchen Aussagen geht es nicht um wahr oder falsch. Es geht auch nicht um die Erfüllung von Normen, sondern es geht um, was geht es denn? Um Authentizität. Das musst du mir glauben, das ist mein Gefühl jetzt so, es ist echt so, also authentisch. Ne? So, also geht es in diesen drei Teilen und genau, jetzt gebe ich Ihnen schon mal die Übersetzung von Habermas dazu. Na, vielleicht machen wir das. Das kann man ja so sagen. So. 1, 2, 3 mit den Habermaschen Begrifflichkeiten. Es geht um erstens die propositionale Wahrheit. Das ist der propositionale Bestandteil von Searle. So, da kann ich noch. Zweitens. Also immer in der Formel, wie das in der Linguistik dann heißt, ich erzähle dir das. Ich erzähle dir das. Ist das wahr? Stimmt das oder stimmt das nicht? Propositionale Wahrheit. Der zweite geht um die normative Richtigkeit. Also, ich verpflichte dich, ich verspreche dir, ich verlange von dir, etc. Wo es sozusagen um Normen geht, normative Richtigkeit. Und schließlich der letzte, expressive Authentizität. Ich gestehe dir das, ich bekenne, ich offenbare, ich drücke das aus, etc. Um sozusagen die Authentizität des subjektiven Erlebens. Nicht? Da haben wir die Sprechakttheorie von Searle mit propositional, illokutionär, expressiv. Und Sie haben sozusagen die Habermasche Anwendung dazu, die Übersetzung. Also das ist eigentlich schon die Hauptsache, erstmal. Es gibt, wenn wir reden, eigentlich nur drei Sätze. Und wenn wir den ganzen Tag reden. Oder es gibt immer nur drei verschiedene Typen von Sätzen. Entweder reden wir etwas, wo es darum geht, ich erzähle dir dies und das oder berichte dir oder das und ich habe das gelesen und so weiter, ich informiere dich. Und dann reden wir einen anderen Typus von Sätzen, wo es darum geht, also ich verspreche dir, ich verlange von dir, wir haben doch vereinbart, du musst doch unbedingt und so weiter, normativ. Und dann reden wir einen Typus von Sätzen, wo es darum geht, ich gestehe dir, ich offenbare mich und ich habe das Gefühl etc. Ja, meine Damen und Herren, dieses Sortierschema hat eine gewisse Größe. Ich verspreche Ihnen, mit diesem Sortierschema können Sie so ziemlich alle kommunikativen Situationen in Ihrem Leben erfolgreich bestehen. Sie sollen sich auch darin üben. Aber ich muss Ihnen sagen, dass mich angesichts dieses Schemas doch immer ein Unwohlsein beschleicht. Und Sie merken, in dem, was ich in den letzten drei Sätzen gesagt habe, bin ich ja genau diesem Schema gefolgt. Ich habe Ihnen ja erzählt, dass dieses Sortierschema wahr ist, dass Sie damit alle sozialen Situationen erfolgreich bestehen können. Diese Wahrheit ist auch überprüfbar. Zweitens gebot ich Ihnen, Sie sollten sich darin üben. Und drittens habe ich auch mein Unwohlsein expressiv, authentisch zum Ausdruck gebracht. Da kann man lange drüber nachdenken. Ich will noch etwas bei Habermas bleiben. Und Sie sehen natürlich, für die Normtheorie ist die mittlere Reihe, die zweite Reihe, die normative Richtigkeit zentral. Und Habermas wertet sie nun außerordentlich auf. In der Sprechakttheorie sind die drei relativ gleichberechtigt. Habermas These lautet nun, ich zitiere, assertorische Sätze und expressive Sätze, also 1 und 3, haben nicht von Haus aus die Kraft, den Hörer zur Annahme eines Sprechaktsangebots zu mobilisieren. Zitat Ende. Also propositionale Wahrheit und expressive Authentizität haben nicht von Haus aus, sagt er, die Kraft, einen Hörer zur Annahme eines Sprechakts zu motivieren. Anders gesagt, erst wenn normativ richtig ist, die propositionale Wahrheit anzuerkennen, hat sie überhaupt eine Chance. Wenn normativ gilt in Gruppen, Wahrheit hat überhaupt nichts Verpflichtendes, dann verliert die Unterscheidung zwischen wahr und falsch ihre Kraft. Erst wenn normativ richtig ist, dass expressive Authentizität eine Bedeutung haben soll, hat sie überhaupt eine Chance. Wenn normativ gilt, Authentizität verpflichtet uns zu nichts, dann verliert sowieso die Unterscheidung von Simulation und Echtheit ihre soziale Kraft. Das heißt, mit den illokutionären Bestandteilen, das heißt der Linie normativer Richtigkeit hier, mit diesen Bestandteilen der Rede ist ein Anspruch auf Gültigkeit verbunden, der sich auf die anderen beiden Ansprüche, die propositionale Wahrheit und expressive Authentizität, gebieterisch erstreckt. Und Habermas nennt dies dann auch seit den 80er Jahren ganz konsequent Geltungsanspruch, ein Geltungsanspruch. Geltungsanspruch. Und das ist die Stelle, an der Habermas, Theorie kommunikativen Handelns, Band 2, Seite 109, wenn Sie es nachlesen wollen, Band 2, 109, das habe ich nicht mit im Reader drin, die Stelle, an der Habermas auf einen Soziologen zurückgreift, den wir kennen, nämlich er greift zurück auf Emil Durkheim, mit dem wir ja in der Normsoziologie angefangen haben. Und zwar hat Emil Durkheim ein Spätwerk geschrieben mit dem Titel Die elementaren Formen des religiösen Lebens, eine Religionssoziologie, Religion und soziale Normen. Da gibt es Zusammenhänge, einige habe ich ja schon entwickelt, jetzt kommen noch andere Zusammenhänge. Und da nimmt sich Habermas diesen Durkheim wieder vor, und zwar eine bestimmte Passage, an der Durkheim schreibt, ich zitiere jetzt Durkheim, das Tier kennt nur eine Welt, die Welt, die es durch innere wie äußere Erfahrung wahrnimmt. Nur der Mensch hat die Fähigkeit, sich das Ideale vorzustellen und es dem Wirklichen hinzuzufügen. Woher aber hat er diesen eigenartigen Vorzug? Die Erklärung, die wir für die Religion vorgeschlagen haben, hat den Vorteil, eine Antwort auf diese Frage zu geben, denn unsere Definition des Heiligen besagt, dass es das Wirkliche übersteigt. Das Ideale kann genauso definiert werden, man kann das eine ohne das andere nicht erklären. Zitat Ende, soweit Durkheim. Habermas nimmt diese Passage auf und denkt jetzt an der Stelle weiter und schreibt unmittelbar danach, ich zitiere, Durkheim zufolge kann eine soziale Gruppe ihre kollektive Identität und ihren Zusammenhalt nicht stabilisieren, ohne ein idealisiertes Bild von ihrer Gesellschaft zu entwerfen. Und dann flecht Habermas wieder eine Passage von Durkheim ein, die lautet: Die ideale Gesellschaft steht nicht außerhalb der wirklichen Gesellschaft, sie ist ein Teil von ihr. Statt zwischen ihnen geteilt zu sein, wie zwischen zwei Polen, die sich abstoßen, kann man nicht der einen angehören, ohne auch der anderen anzugehören. Soweit Durkheim. Und dann kommt einer dieser hinreißend komplizierten Sätze von Habermas unmittelbar im Anschluss, der heißt: Der normative Konsens, der sich in der Semantik des Sakralen auslegt, ist den Angehörigen in Form eines idealisierten, eines raumzeitliche Veränderungen transzendierenden Einverständnisses gegeben. Dieses bietet das Modell für alle Geltungsbegriffe. Ich erläutere das noch. Also Geltungsansprüche, das war ja sein Kerngedanke, Geltungsansprüche formulieren wir mit jedem Satz, den wir sprechen. Dies soll wahr oder falsch sein, dies soll eine Norm erfüllen, dies soll meine Authentizität zum Ausdruck bringen. Es geht sozusagen, ja, wenn man will, es geht um eine Art heiliger Dreifaltigkeit, nicht? Die Heiligkeit der Wahrheit, Heiligkeit der Normen und Heiligkeit meines authentischen Erlebens. Und in Durkheim ist die Religion eben so sehr Quelle der gesellschaftlichen Phänomene, dass eigentlich, wenn man seine Schrift liest, das Zusammengehörigkeitsbewusstsein, gestützt durch Religionen, überhaupt deckungsgleich mit Gesellschaft ist. Durkheim schreibt, man kann also zusammenfassend sagen, dass fast alle großen sozialen Institutionen aus der Religion geboren wurden. Damit aber die wichtigsten Aspekte des kollektiven Lebens nur verschiedene Aspekte des religiösen Lebens seien, muss natürlich das religiöse Leben die herausragende Form und gewissermaßen der konzentrierte Ausdruck des gesamten kollektiven Lebens sein. Wenn die Religion alles, was in der Gesellschaft wesentlich ist, hervorgebracht hat, dann deshalb, weil die Idee der Gesellschaft die Seele der Religion ist. Berühmte Passagen, das unterschreibt in gewisser Weise Habermas, aber mit einem historischen Hinweis auf die Transformation der Religion. Die These ist, im Laufe der sozialen Evolution von einfachen zu modernen Gesellschaften fand ein Prozess statt der Versprachlichung des Sakralen, die Versprachlichung des Sakralen. Und dabei kommt ein Prozess von der Gottesvorstellung zur generalisierten Werten hin, das heißt ein Prozess, ich zitiere ihn das, dabei verwandelt sich die religiöse Glaubensgemeinschaft, die die gesellschaftliche Kooperation erst möglich macht, zu einer unter Kooperationszwängen stehenden Kommunikationsgemeinschaft. Nicht? Das meint dieser geheimnisvolle Satz, den ich vorhin vorgelesen habe, der normative Konsens, der sich in der Semantik des Sakralen auslegt, ist den Angehörigen in Form eines idealisierten, raumzeitliche Veränderungen transzendierenden Einverständnis gegenwärtig. Und dieses raumzeitliche Veränderungen transzendierenden Einverständnis, das ist früher die Gottesvorstellung gewesen. Und im historischen Prozess findet eben eine Versprachlichung des Sakralen statt, so stellt er sich das vor, eine Versprachlichung des Sakralen, und nochmal das Zitat, dabei verwandelt sich die religiöse Glaubensgemeinschaft, die gesellschaftliche Kooperation erst möglich macht, sie verwandelt sich zu einer unter Kooperationszwängen stehenden Kommunikationsgemeinschaft. Also der religiöse Kult, er verliert in säkularen Zeiten die rituelle Verbindlichkeit, das haben wir, er wird Option, Religion verschwindet nicht, aber sie wird Option. Und die problematisch gewordene Überlieferung, die kann nun nur durch das Medium einer verstetigenden Diskussion, einer Kommunikation, einer fortlaufenden Kommunikation fortgesetzt werden. Und dabei entspricht, wie er an anderer Stelle sagt, ich zitiere, der Abstraktion der Gottesvorstellung, entspricht eine Generalisierung der Werte. Da haben Sie dann die Werte. Fett unterstrichen, Generalisierung der Werte. Also Geltungsansprüche bei Habermas, die aus dieser mittleren Linie der Obligationen hervorgehen, sie fußen auf generalisierten Werten, so jedenfalls denkt sich das Habermas, diese, oder so skizziert er diese Entwicklung vom Gottesglauben zur Wertedebatte. Ja, kann man lange darüber nachdenken wieder. Es gibt ja auch so ein Bibelwort, und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt. Man kann auch an das Wertereich Platons denken. Bei Platon gibt es ja auch drei Werte, nämlich das Schöne, das Wahre und das Gute. Nicht? Das Wahre, propositional, das Gute, normative und das Schöne, expressive Authentizität. Ja, ich kann Ihnen nun auch selbstverständlich der Sprechakttheorie in diesem Punkt hier auch folgend mein subjektives Unbehagen erklären, das mich bei der Lektüre von Habermas regelmäßig beschleicht. Meine Damen und Herren, diese Normtheorie ist zu wahr, zu richtig und zu echt. Ich will das erläutern. In dem Augenblick, in dem soziale Normen zu Werten werden, kommt das herein, was wir schon kennen, nämlich diese Mechanismen der Selbstverwertung des Verbs, des Werts. Bei aller Versprachlichung des Sakralen in der Religionssoziologie, die er macht, lässt er einen ganzen Teil, der in allen Religionen ja vorkommt und der mit zur Religion dazugehört, lässt er weg. Also, es gibt ja im religionssoziologischen Sinne, gibt es ja auch Gestalten in Religionen, die wir alle nicht mögen. Zum Beispiel den Teufel oder die Dämonen. Es gibt nicht nur weiße Magie, es gibt auch schwarze Magie. Nicht? Nur der gläubige Praktikant ist selbstgewiss, dass er diese Gestalten mit Gottes Hilfe besiegen kann, dass sie keine Macht über ihn gewinnen werden. Aber man kann sich ja täuschen, denn die Eigenlogik des Werts, sie hat ja durchaus dämonische Züge. Wenn Sie sich erinnern, was wir ausgeführt haben im Exkurs über Werte, das Nichtsein eines positiven Werts ist ein Unwert. Die Vernichtung des Unwerts ist ein Wert. Sie merken, das sind teuflische Zirkel. Ja, Habermas Theorie kommunikativen Handelns, das ist nun ein ganz zentrales Stück gegenwärtiger Normsoziologie. Und an vielem, was hier über Verständigung, was hier zur Verständigung über Normen gesagt ist, kann man gar nicht vorbeigehen. Und es hat eine ungeheure Wirkung gehabt in der Geschichte der Bundesrepublik, wie sie an der Präferenz, denke ich mal, vermute ich mal, weiß ich nicht von Ihnen allen, aber doch für Kompromiss und Konsens sind. Zuerst Kompromiss, zuerst Konsens. Konsenstheorie der Wahrheit nennt er das auch. Enorm wirksam, aber, das wissen Sie auch, wenn es um das Aushandeln sozialer Rollen, die Debatte um gegenseitige Verpflichtungen geht, dann steckt eben der Teufel im Detail, unausrottbar darin. Der Teufel steckt im Detail. Ja, wenn man das so ernst nimmt, denke ich, könnte man ja mal versuchen, eine Hauptaufgabe der Soziologie unter der Voraussetzung zu denken, vielleicht sagen wir es mal so, dass der liebe Gott nicht so lieb und der Teufel nicht so böse ist, wie wir seit dem Sündenfall geneigt sind, anzunehmen. Sie merken, der Kreis schließt sich. Ich bin zurück zu Durkheim gekommen, zu den ersten Verboten. Im Fall der Engel. Aber ich bin mit diesem Punkt noch nicht zu Ende. Es bleibt noch ein Rest. Böser Wille, schlechte Laune. Damit mache ich nach der Pause weiter. Und jetzt bitte ich diejenigen, die morgen die letzte Chance 5+1 wahrnehmen wollen, sich hier einzutragen.